Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Mit diesen zwei knackigen Sätzen spricht Jesus seine Jünger an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jemand kommen würde und sagen würde, hey du, ja, ich meine dich, du bist das Salz der Erde. Oder wenn er sagen würde zu dir, hey du, du bist das Licht dieser Welt. Also ich würde dann sagen, hey, hey, also so wichtig bin ich dann doch wieder nicht. Also das ist ein bisschen zu hoch gestapelt, also Licht dieser Welt und Salz dieser Erde zu sein, ja, das würden wir eher Jesus zuordnen, aber wir sind doch die schön demütig bleiben, das ist doch wichtig. Ja, sicher nicht ich. Aber Jesus spricht seine Jünger an mit diesen Worten. Seine Nachfolger. Matthäus 5, 13 bis 16. Wir lesen weiter. Letztes Mal habe ich über die Glückseligpreisungen gepredigt. Und wir erinnern uns, zuletzt war, oder es sind eigentlich die Jünger angesprochen, die Nachfolger. Und das wird eben auch deutlich mit ihr. Wer ist da angesprochen? Eben die Jünger, also wir eigentlich. Jetzt bitte ich doch jemand von euch, das vorzulesen, Matthäus 5, 13. Dan wird mit dem Mikrofon zu dir kommen. Wer möchte es vorlesen? So viele Freiwillige, das ist schwierig. Wer möchte da vorlesen? Ja, würdest du das machen? Matthäus 5, 13 bis 16. Ich habe sonst noch eine Bibel da. Super.
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Sie soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Die vier Verse haben zwei Kernsätze und ich habe sie am Anfang schon zitiert. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und die anderen Verse sind so Beschreibungen und Beispiele, um es eben zu verdeutlichen, was das heißt, Salz der Erde zu sein und Licht der Welt. Jesus möchte das eben mit den anderen Versen unterstreichen. Und eigentlich sind die zwei Verse, meinen eigentlich das Gleiche. Ja, ihr seid, und der einzige Unterschied ist das Salz oder das Licht? Und mit Erde, was ist da gemeint? Mit Erde sind die Menschen gemeint. Das schließt sich dann auf in Vers 16, da heißt es dann eben, dass die Menschen unser Licht sehen sollen. Also die Menschen sind gemeint, nicht irgendwie die physische Erde, sondern wir Menschen. Salz und Licht haben eben auch etwas Gemeinsames. Sie haben beide eine Wirkung. Also es geht um die Wirkung, die wir haben oder die die Jünger haben in dieser anderen Menschen, in dieser Welt. Und spannend finde ich eben auch, dass Jesus sagt, ihr seid. Es heißt nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr sein. Oder ab und zu wäre es gut, wenn ihr sein würdet. Oder wenn ihr euch genug hocharbeitet in eine besondere Stufe der Heiligkeit, dann seid ihr. Nein, es ist an die Nachfolge geknüpft. Nachfolgen heißt, wir sind es. Wir sind Licht der Welt, wir sind Salz der Erde. Du bist als Nachfolger gemeint. Wir gehen jetzt mal durch die Verse durch. Ja? Oh, Punkt wollte ich da noch machen. Ja? Du bist das Salz der Erde, Punkt. Du bist das Licht der Welt, Punkt. Gibt es nichts zu rütteln dran. Vers 13, wir haben das schon gelesen. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Für was brauchen wir Salz? Ich habe da extra noch so Speisesalz mitgenommen. Ja, zum Würzen natürlich. Aber für was brauchte man Salz? Oder für was braucht man Salz sonst noch? Konservieren. Ja, das ist heute ein bisschen vergessen gegangen, weil wir haben Kühlschränke. Aber früher war das nicht so, und Salz, und auch heute noch, Salz braucht man zum Konservieren. Also es hat eine Wirkung. Es konserviert, es würzt, oder eben auf der Straße enteist es heute. Früher musste man, also in Jerusalem musste man das wahrscheinlich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, aber was, wenn das Salz fade geworden ist? Jesus braucht die Worte hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Das sind zwei Worte, die im Gericht vorkommen. Also es sind Gerichtsworte, eigentlich sehr hart, wenn man das so denkt. Und das gibt dem Ganzen eben auch die Ernsthaftigkeit, dass es nicht einfach nur eine Option ist, wir haben eine Verantwortung. Mit anderen Worten, wir sind in die Verantwortung gezogen. Und wenn eben das Salz salzlos geworden ist, es gab zur Zeit Jesu Minen am Toten Meer, Salzminen, und dieses Salz war eben nicht so hochwertig oder manchmal eben minderwertig, weil es einen hohen Anteil an Gips hatte. Und so konnte es eben sein, dass man da Salz gebrauchte, das gar nicht wirklich gut gesalzt hat. Das ist zumindest die historische Auslegung dazu, aber wir sind natürlich gemeint. Was, wenn Christen fade werden, keine Salz mehr haben? Das heißt, was, wenn wir so werden wie diejenigen, die wir salzen sollten? Also was, wenn wir gleich werden? Dann verlieren wir unseren Auftrag. Und wir sollten eben eine Botschaft, wir haben eine Botschaft. Und was, wenn wir unsere Botschaft verlieren? Und das Angleichen meint gar nicht unbedingt das Äußere. Wir dürfen modern daherkommen. Das ist gar nicht das Gleichwerden gemeint, sondern was, wenn wir nicht mehr die Kraft haben, andere Menschen zu erreichen? Was, wenn wir die Kraft verlieren, sodass Menschen in unserem Umfeld Jesus begegnen können? Dann steht es nicht so gut um uns. Und es gibt eine Tendenz, oder es gibt zwei Tendenzen. Das eine ist eben, dass wir uns gerne im Salzfass kuscheln. Das ist doch bequem. Schön bist du da heute Morgen. Im Kuschelecken der Christen. Alle freundlich, alle glücklich. Ja, nicht immer, das stimmt nicht immer. Ja. Aber wir sind gerne zusammen und das ist auch richtig so. Aber das alleine, Salz im Salzfass erfüllt nicht seine Bestimmung. Und die andere Tendenz der Christen ist, sich so weit zu verweltlichen, dass sie gar keine Botschaft mehr tragen. Keine Wirkung mehr. Und Jesus fordert uns auf, sagt, seid das Salz, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Licht der Welt. Licht der Welt. Das ist noch eine steile Ansage. Ja, wer hat von sich behauptet, das Licht der Welt zu sein? Jesus. Ja, er ist doch das Licht der Welt, aber sicher nicht wir. Aber Jesus hat uns seinen Auftrag übertragen. Er als Licht dieser Welt, er als der Messias, der Retter, hat uns seinen Auftrag übertragen und somit sind wir. Und wenn, was ist, wenn kein Licht ist, ist es finster. Also wenn wir nicht leuchten, ist es dunkel. Und hier nimmt Jesus dieses Beispiel von einer Stadt auf einem Berg und in Judäa und Samaria, da gab es viele Städte, die auf dem Hügel gebaut wurden. Warum? Das war strategisch wichtig, verteidigungsstrategisch gut oben auf dem Berg. Und somit waren die Städte auch gut sichtbar. Von Weitem konnte man das sehen. Es war nicht versteckt, es war klar, da ist eine Stadt. Dort ist die Stadt. Und die ersten Christen, wenn man so denkt, das waren ja nur so eine Handvoll Menschen, gut, vielleicht 70. An anderen Ort heißt es dann, dass noch mehr Jünger da waren. Vielleicht waren es ein paar hundert Jünger. Und was wollen die schon in dieser Welt bewirken? Ein paar hundert. Oh, wir armen Christen, wir sind ja nur so wenig. Was können wir schon bewirken? Aber diese sind gegangen bis nach Indien, weit über Rom hinaus und haben das Evangelium verkündigt. Und ich wünsche mir, dass Gott uns auch gebraucht und hoffentlich einige von uns über Rom hinausgehen und über Indien hinausgehen, um das Evangelium zu bringen, um das Licht zu sein in dieser Welt. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Das ist das zweite Beispiel. Eine Lampe. Damals hatte man Öllampen in jedem Haus eigentlich. Und die meisten waren aus Ton geformt. Und die hatten zwei Öffnungen. Eine Öffnung war für den Docht, wo man eben auch das Feuer gemacht hat vorne, also angezündet. Das hat dann geleuchtet. Und die andere Öffnung war eben, dass das Öl ständig nachgefüllt wurde. Es wurde ständig, damit es nicht auslöscht. Und dann sagt Jesus nicht unter den Scheffel. Der Scheffel war ein großes Gefäß, um Korn zu messen. Das umfasste etwa so 8,75 Liter. Das ist ein Detail, das nicht so wichtig ist. Aber das war eigentlich so ein Kornmessgerät. Und man, wenn man ein Licht anzündet, stellt man es eben nicht noch unter etwas, sondern wir haben auch Lampen oben. Ja, die sind nicht unter dem Sitz montiert. Vielleicht hast du dir das noch nie gefragt, aber das hat eben einen Grund. Ja. Keine Sitzbeleuchtung, sondern eine Deckenbeleuchtung, weil es allen leuchten muss. Es muss für alle sichtbar sein. Das Licht muss sichtbar werden. Und so nimmt eben Jesus auch dieses Beispiel und sagt, dass, da hat man das Licht dann eben irgendwo auf ein Gestell getan. Ich habe gedacht, ich übertrage das jetzt in die heutige Zeit, weil Öllampen sind für uns nicht so gängig. Aber wir kennen die Glühbirnen und mittlerweile sind sie LED-technologisch aufgerüstet worden. Und so Glühbirnen, wir fühlen uns manchmal auch so. Die sind so sehr zerbrechlich. Kommt, wenn ich die fallen lassen würde, die würde in 1000 Splitter zerfallen. Wir sind zerbrechlich. Und wenn ich jetzt dieser Glühbirne sagen würde, hey, du bist das Licht dieses Raumes, leuchte. Komm, leucht. Es geht nicht. Weil die hat keine Energie in sich selbst, um zu leuchten. Das geht gar nicht. Und wir als Christen denken manchmal, dass wir jetzt packen wir es, jetzt leuchten wir. Aus eigener Kraft. Aber ich kann dir sagen, es wird nicht funktionieren. Wir haben gar keine Kraft, um so zu leuchten. Es ist nicht in uns. Aber eben der Heilige Geist ist diese Kraft, die das schafft. die eben uns verheißen ist, damit wir leuchten in dieser Welt. Also muss ich diese Birne in eine Fassung schrauben. Voilà, dann leuchtet's. Ja. Und genau gleich, der Heilige Geist ist uns verheißen. Und wir sind nicht designed, ohne den Heiligen Geist Christ zu sein. Versteht ihr? Das ist nicht einfach so ein schön, wenn du es auch noch willst, kannst du es haben, sondern das ist die Grundausrüstung. Es geht gar nicht ohne die Erfüllung des Heiligen Geistes. So hat uns Jesus nicht den Auftrag gegeben. Ihr erinnert euch vielleicht, als Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt, und dann im Johannesevangelium sagt er den Jüngern, wartet in Jerusalem. Wartet, nicht so schnell. Ja. Wartet. Das hören wir gerne, ja, nicht so schnell. Ja. Warten. Wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Samarien und bis ans Ende der Welt. Und ich möchte dich fragen, hast du den Heiligen Geist empfangen? Natürlich, wir können uns nicht bekehren, ohne dass der Heilige Geist wirkt. Aber hast du diese Erfüllung erlebt? Oder vielleicht denkst du, ja, ich habe das schon mal erlebt, aber wie bei diesem Öl, es braucht eine ständige Verbindung oder es braucht immer wieder Öl. Und manchmal brauchen wir ein zusätzliches, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit wir leuchten können. Ich lasse das hier hinten leuchten. Ich kann mich erinnern, meine erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist war mit 16. Ich wurde in der Gemeinde nicht groß darüber gelehrt und ich war auf einem Einsatz in Rumänien und da waren noch so Amerikaner gekommen, die hatten da so den Toronto-Segen erlebt, ich wusste gar nicht, was das ist, egal, und mein Englisch war eh so schlecht, dass ich ihre Predigt nicht verstanden habe damals. Aber etwas habe ich verstanden, Holy Spirit und Heiliger Geist da und Heiliger Geist dort. Und mit der Zeit habe ich gedacht, wo ist Jesus? Wo ist denn Gott? Der redet nur noch vom Heiligen Geist, das kann nicht gut sein. Und ich habe angefangen in mir das abzulehnen. Ich habe gedacht, also das muss eben etwas Falsches dran sein. Und ich habe dann die Bibel genommen, ich war so ganz hinten und habe da versucht, irgendwie etwas zu finden, wo ich das widerlegen könnte. Aber das Problem ist, das geht nicht mit der Bibel. Ja, da kannst du den Heiligen Geist nicht widerlegen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich brauche diesen Heiligen Geist. Und so war ich dort und habe dann gesagt, Heiliger Geist, es tut mir leid, ich habe dich abgelehnt, aber ich brauche dich. Bitte komm und füll mich. Und 2 Sekunden später spürte ich so eine starke Liebe. Ich fing an zu weinen und ich spürte, wie Jesus mich liebt. Ich spürte diese Liebe von Jesus. Ich wusste gar nicht, was passiert. Ich dachte, wir haben doch gar keine Predigt über die Liebe von Jesus gehört. Aber ja. Und versteht ihr, der Heilige Geist nicht einfach ein Gefühl. Das möchte ich auch gesagt haben. Es geht nicht darum, ihn zu fühlen. Und nicht das Gefühl ist der Beweis, dass er da ist. Nicht das Gefühl ist der Beweis, dass er wirkt. Aber er berührt uns durchaus. Er berührt unser Leben. Er ist diese Kraft. Er ist diese Liebe, die wir nicht haben, um Menschen zu lieben. Er ist dieser Friede, den wir nicht haben. Er ist diese Freude, die uns fehlt im Leben. Er ist diese Kraft, um Kranke zu heilen, die wir selbst nicht heilen können. Er ist diese Kraft, um dämonische Mächte wegzusenden, die wir selbst nicht wegsenden können. Er in uns, der Heilige Geist in dir. Und was
passiert, wenn wir da als Christen, ich versuche das da vorne zu demonstrieren, ist gemütlich, gut, jetzt läuft es, also trotzdem funktioniert nicht ganz. Noch ein schönes Licht, okay. Manchmal igeln sich die Christen ein und leuchten trotzdem. Ja. Aber wir haben diese zwei Grundtendenzen. Entweder schotten wir uns ab oder wir werden wie die Welt. Und dieses Club-Dasein oder sogar dieses Elite-Gefühl von wir sind besonders. Oder dieses, wir haben eine besondere Lehre und sind noch ein bisschen besonderes als die besonderen Christen. Noch ein bisschen mehr auserwählt als die Auserwählten. Wir müssen aus unserem Kasten raus und leuchten. Ja, und ich selber tue mich schwer daran, raus, leuchten in diese Welt. Aber wir lernen. Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also die Menschen, denen sollen wir leuchten. Die guten Werke, was ist da gemeint? Müssen wir jetzt gute Werke tun vor den Menschen, um gut dazustehen? Sicher nicht. Es geht nicht ums gut dastehen. Auch nicht vor Gott. Wir tun nicht gute Werke, um vor Gott gut dazustehen. Unsere Gerechtigkeit kommt von Gott her. Und wir müssen nicht etwas erarbeiten. Aber versteht ihr, wenn diese Kraft, die in dich fließt, die kannst du nicht für dich behalten. Das zeigt sich irgendwie. Zeigt sich nach außen in den guten Werken. Wir haben im Januar die My Friends-Serie gestartet mit Love, Pray, Care. Menschen lieben, für Menschen beten und sich um Menschen kümmern. Ja, diese Liebe Gottes in uns soll die Menschen berühren, die will die Menschen berühren. Damit eben Gott verherrlicht wird. Ja, wenn Menschen Jesus begegnen können, seine Liebe begegnen können, seine Kraft begegnen können, dann verherrlichen sie Gott, den Vater. Ich möchte das zusammenfassen noch einmal. Wir haben einen Auftrag. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, kannst du dich dem nicht entziehen. Du bist gemeint, du bist Licht der Welt. Du bist Salz dieser Erde. Wir haben die Gefahr, salzlos zu werden. Ich möchte dich fragen, bist du salzlos geworden? Hast du eine Botschaft? Bist du eine Botschaft? Oder bist du eher abgeschottet nach außen? Im Gemeindeclub, in der Elite, im Geheimbund. Der Heilige Geist ist in dir. Und Gott will, dass du voll bist vom Heiligen Geist. Und ich möchte dich fragen, möchtest du mehr von ihm? Lass dein Licht leuchten durch die Nächstenliebe. Love, pray and care. Ich möchte beten. Vater, du sagst, wenn wir dich bitten um den Heiligen Geist, dann schenkst du ihn gerne. Und wir erkennen, und ich selber erkenne, dass ich aus mir selbst nicht leuchten kann. Dass ich aus mir selbst nicht Salz sein kann. Wir brauchen dich, ich brauche dich. Und wir bitten dich, uns neu zu erfüllen. Wir bitten dich, uns zu gebrauchen, hier im Sensebezirk, uns zu gebrauchen an dem Ort, wo wir gehen und stehen und leben. Leuchte durch uns. Ich bitte, dass du uns gebrauchst als Licht in dieser Welt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm. Komm und erfülle uns als Gemeinde ganz neu. Wir brauchen dich. Wir machen uns abhängig von dir. Amen. Und ich hatte während dem Lobpreis so einen Eindruck, so ein Bild von Flaschen. Und die hatten alle so Korken drauf. Und einerseits ist ja der Korken da, damit der Inhalt nicht rausgeht, weil der Inhalt so wertvoll ist. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass Leute da sind, du hast schon mal den Heiligen Geist empfangen. Und dann hast du versucht, das zu konservieren. Deckel drauf. Aber Gott lädt dich ein und sagt, nimm den Deckel, den Korken weg. Er möchte die Korken knallen lassen in deinem Leben, damit neu wieder der Heilige Geist Besitz ergreift von dir und streckt dich aus. Und ich möchte dich einladen, wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest, das erste Mal oder wieder, dass du auch vom Gebetsdienst Gebrauch machst. Komm und lass für dich beten. In der Apostelgeschichte lesen wir, sie haben Hände aufgelegt und die Leute haben den Geist empfangen. Gott segne euch. Amen.